ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mit Knut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist mir sehr vertraut, seit vielen Jahren als Kollegin. Wir sind nämlich beide beim Radio und sie ist eine sehr bekannte, sehr beliebte Radiomoderatorin. Aber natürlich inzwischen ist sie auch eine sehr bekannte Autorin geworden. Also ihre Bücher werden viel gelesen, viel diskutiert. Also sie führt eine Art Doppelleben und das finde ich auch sehr eindrucksvoll, wie sie das ganz gut zu trennen weiß. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Es gibt viele schöne Anlässe, vor allem natürlich den Geburtstag ihres Bruders Thomas Brasch. Am 19. Februar wäre er 80 Jahre alt geworden. Also eine gute Gelegenheit auch, finde ich, über ihn zu reden. Aber vor allem freue ich mich eben sehr, dass wir mal Zeit haben, über ein paar Sachen zu reden. Macht man im Alltag ja auch nicht so oft, die dein Leben betreffen. Ganz herzlich willkommen, Marion Brasch ist bei uns. Hallo.
Ich freue mich sehr über die Einladung. Danke, Knut.
Marion, ich habe ja gerade gesagt, du führst eine Art Doppelleben. Und ich finde wirklich, dass du es ganz gut kannst, auch zum Beispiel, wenn du befragt wirst, werden wir jetzt auch gleich sehen, das eben zurückzustellen, dass du auch Radiomoderatorin bist, dass du auch ein anderes öffentliches Leben noch hast. Also wie funktioniert das bei dir, diese beiden Seiten deines Schaffens, wie ich finde, eben ganz gut auseinanderzuhalten.
Ach naja, das ist ja, sind ja, wie du sagst, zwei Teile meiner Arbeit oder meines Lebens auch. Und die muss ich gar nicht so auseinanderhalten, weil die zwar nicht viel miteinander zu tun haben, aber sie gehören eben zu mir. Also ich trenne das gar nicht. Und ich finde ja diesen Perspektivwechsel total interessant, ne? Weil wir natürlich als Leute, die wir auch Leute interviewen, wissen, wie es funktioniert oder meinen zu wissen, wie es funktioniert. Und dann auch interessant ist, wie es andere machen. Also insofern, so erlebe ich das dann auch, dass ich mich dann frage, ah, okay, interessant.
Also du begibst dich dann doch vertrauensvoll in die Hände der Leute, total, die dich interviewen. Und das beruhigt mich jetzt für die kommende Stunde sehr, weil es ja mein Job ist, dir Fragen zu stellen. Also herzlich willkommen nochmal bei uns.
Dankeschön.
Thank you. Heute mit der Autorin und Moderatorin Marion Brasch. Marion, und du hast ja gerade schon so fast nebenbei so gesagt, ja, ich schreibe meinen Roman, ich schreibe meine Geschichten und dann mache ich meinen Moderatorenjob, meinen journalistischen Job. Und das ist ja etwas, worum ich dich fast ein bisschen beneide, nämlich, dass ihr erfinden könnt. Ihr seid Journalisten, du bist Journalistin durch und durch, glaube ich, kann man schon sagen. Aber wenn du eben schreibst, sind das keine Sachbücher, auch wenn sie mit der Wirklichkeit zu tun haben, zum Beispiel mit deiner Familie, sondern es ist Fiktion. Und das könnte ich zum Beispiel nicht, darf ich ganz offen hier sagen. Also etwas erfinden fällt mir noch so viel Jahren, glaube ich, auch im Beruf sehr schwer. Warum überhaupt? Also warum schreibst du nicht auch ein Sachbuch zum Beispiel über deine Familie? Das wäre ja möglich gewesen. Du hast alle Fakten da, alle Dokumente. Es wäre eine Variante gewesen.
Wäre eine Variante gewesen, aber es hätte eine ganz andere Arbeit gebraucht. Also eine ganz andere Recherche. Und ich bin, das muss ich wirklich zugeben, ich bin nicht besonders fleißig. Also ich habe, wenn ich natürlich recherchiere für journalistische Interviews oder so, dann ist das was anderes. Das muss man gründlich machen. Aber ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, meine Familiengeschichte so objektiv zu erzählen auch, ne? Also es gibt mir natürlich dieses Romanhafte gibt mir natürlich auch die Möglichkeit zu spinnen, ne? Also entlang der Fakten natürlich und eben Dinge zu erfinden, das hat mir großen Spaß gemacht und hat mich erleichtert, weil ich gedacht habe, okay, das ist meine Perspektive auf meine Familie, die muss ich nicht recherchieren, die habe ich ja. Also meine Perspektive kenne ich und weiß, wie ich diese Familie erlebt habe und welche Geschichten ich erlebt habe. Und drumherum zu spinnen und zu erfinden, das hat mir einfach Spaß gemacht.
Das war also 2012, als das sehr erfolgreiche und viel beachtete Buch erschien, Ab jetzt ist Ruhe, wo du genau das gemacht hast, also von dir erzählst, von der Familie erzählst, aber eben immer erkennbar mit einem fiktionalen Zugriff. Aber recherchiert hast du ja trotzdem. Du bist ja losgegangen in die Archive.
Na klar, also ich habe die Stasi-Akten meiner Familie, ne? Also nicht nur meines Bruders, meiner Brüder gelesen, auch meiner Eltern, die hatten ja auch welche und so. Also das habe ich alles, oder die Personalakten oder so, oder wirklich in Archiven gesessen und mir nochmal alles angeguckt. Und da gab es auch einiges, was ich nicht wusste. Also gab so ein paar weiße Flecken, die, wo ich dann erfahren habe, wie es wirklich war. Und so, das war auch wichtig. Also einfach nicht nur für mein Verstehen, sondern überhaupt, um zu sagen, okay, das ist auch wichtig, das muss auch erzählt werden.
Du gehst da nach wie vor um mit dem Erbe deiner Familie, machst Programme mit den Texten von Thomas Brasch, hast ja auch an einem Film in irgendeiner Weise auch beteiligt, die es ja gibt, also den Dokumentarfilm und den Spielfilm. Und ich habe dann erst, als dein Buch erschien, gebe ich auch ehrlich zu, begriffen, wie wichtig Thomas Brasch für viele, viele Leser und Leserinnen immer noch ist. Also ich kannte ihn auch als Autor, klar, und sein berühmtes Buch, also aus dem er auch gelesen wird immer wieder. Ja, das war mir schon klar. Aber dass es so eine wichtige Figur im Leben vieler Menschen ist, ist dir das auch schon vorher bewusst geworden oder vielleicht dann erst nach der Veröffentlichung des Buches?
Nee, das war mir vorher nicht so bewusst, aber mir war schon klar, dass er was Besonderes ist. Also ich habe ihn natürlich als kleine Schwester immer bewundert, sowieso, weil er ein schöner, kluger Mann war. Er war 16 Jahre älter als ich und so. Und dann natürlich auch erlebt, wie er gesehen wird von außen, ne? Also wie auch er reflektiert wird mit dem, was er tut und so. Aber dass er solche Wirkung hat, auch jetzt gerade wieder bei jungen Leuten, das finde ich total interessant. Und ich verstehe auch, warum das so ist. Also weil er mit so einer Klarheit und trotzdem auf eine sehr eigene, poetische Weise Dinge beschreibt, die wir alle irgendwie nachvollziehen können. Also so nicht in jeder Facette, aber schon. Also er spricht eine Sprache, die man sofort versteht.
Ist ja auch gerade ein ganz dicker Band erschienen zu seinem 80. Geburtstag, so ein Auswahlband, den ich ganz faszinierend finde, weil genau wie du sagst, die Sprache, mich erinnert es immer an Brecht, also ich finde, er ist wirklich ein Erbe von Brecht, mit ganz klaren Worten eine ungeheure Eindringlichkeit zu erzeugen. Also diese Texte, diese Gedichte, man vergisst die auch nicht. Wenn man die einmal gelesen hat, die sind schnörkellos, die sind absolut gereinigt von allem Überflüssigen. Hast du eine Erinnerung daran? Du warst die kleine Schwester, wie er gearbeitet hat? Also war das ein langes Feilen oder war das so ein genialisches Hinwerfen?
Also ich war nie dabei, wenn er geschrieben hat, aber ich war immer, also wenn ich bei ihm war, hat es immer gearbeitet bei ihm. Also er hat sich dann immer irgendwo Notizen gemacht, er hat dann irgendwie auch was an die Wände geschrieben oder so. Das war wirklich so. Aber wie er dann allein mit seinen Texten gearbeitet hat, das weiß ich nicht, ne? Also ich weiß, dass Gerade es gibt ja so ein Mammutwerk, was nie wirklich veröffentlicht wurde, Mädchenmörder Brunke, da ist nur so ein 100-seitiges kleines Bändchen bei Suhrkamp erschienen. Und daran hat er Jahre gearbeitet, 7 Jahre. Und er hat sich daran gerieben, er hat sich da immer wieder neu reingeschrieben und wieder rausgeschrieben. Also es war ein extrem existenzieller Prozess, auch dieses Schreiben. Und er konnte es nie wirklich loslassen. Also da habe ich es des Öfteren erlebt, also wie viele andere, die ihm nah waren, die ihn kannten, dann, dass er dann nachts angerufen hat, nachts um 3 oder so rief er dann an, du, ich muss dir was vorlesen und sag mal und so und ja, also weißt, wie es ist, nachts um 3 angerufen zu werden und dann ist da jemand dran, der dich fordert und zwar mit jeder Faser. Das war nicht ganz einfach, aber so hat er eben auch gearbeitet.
Und wie arbeitest du, wenn du anders schreibst?
Ja. Naja, er ist ja zum Beispiel auch extrem disziplinlos gewesen. Ich glaube, Disziplin ist ein Fremdwort, ne? Also auch immer so Termine einzuhalten, da bin ich anders. Also wenn ich einen Termin habe, Abgabe, dann halte ich den auch ein. Und bis dahin hängt das immer davon ab, wie mir gerade ist. Ich setze mich an den Schreibtisch und wenn nichts passiert, dann lasse ich es auch, weil es bringt ja nichts. Ne? So. Und dann schreibe ich zu anderer Gelegenheit oder so. Also ich würde mich jetzt auch gar nicht so als so Prototyp des Schriftstellers sehen. Ne? Also ich bin nicht so, ich muss auch nicht schreiben. Ich bin auch nicht so, dass ich immer schreiben muss, weil ich was zu erzählen habe, sondern ich bin eher so, ach naja, ich könnte vielleicht so.
Na, was ich auch auffällig finde nach diesem Roman, der eben basiert auf der Geschichte deiner fabelhaften Familie, ist ja der Untertitel Roman meiner fabelhaften Familie, kommen andere Bücher, die ja eigentlich deinem Wesen viel mehr entsprechen. Vielleicht sogar nämlich versponnen, verspielt, surreal. Also wir haben Wunderlich, Pferd nach Norden, wir haben Lieber woanders, was auch eine interessante Geschichte ist. Also das sind ja alles Sachen, die haben was Märchenhaftes, was Verrücktes auch. Also das entspricht deinem Wesen vielleicht viel mehr als eben dieser Roman, der eben doch letztlich auf Fakten aufgebaut ist, aber geschrieben werden musste?
Ja, also es gab Menschen, die mich inspiriert haben, beziehungsweise gesagt haben, du musst das mal aufschreiben und dann habe ich das getan. Also das war ja auch ein längerer Prozess, bis ich es getan habe. Und als es dann doch ganz gut lief, dieses Buch, hat der Verlag gesagt, du pass auf, wenn du eine Idee hast für eine andere Geschichte, sag uns Bescheid und schreib und dann gucken wir. Und dann hatte ich die Idee für Wunderlich fährt nach Norden. Und das war dann wirklich so der Moment, wo ich dachte, ach, das ist so schön, die Freiheit zu haben, sich jetzt alles auszudenken. Keine real existierenden Figuren, sondern eine Figur zu haben, mit der diese Figur zu begleiten durch Abenteuer, von denen ich noch nicht wusste, wo sie enden werden und so weiter. Das war total schön.
Und wo man auch immer wieder spürt, dass du in deinem Herzen eigentlich eine Romantikerin bist.
Ja, also wenn du sagst, ich bin eine Romantikerin, ich weiß gar nicht, ob ich das wahrscheinlich so, was jetzt so den Ursprung des literarischen Gattung betrifft, ja, vielleicht. Aber ich würde mich jetzt nicht so als Romantikerin, so als Träumerin, also eher so abenteuerlustig. Ne? Wenn ich immer da denke, wenn ich selber keine Abenteuer erlebe, dann schenke ich die Abenteuer meinen Figuren und so. Und das ist dann so der Prozess, den ich spannend finde und wo ich mich dann eher sehe als fiktive Abenteurerin.
Thank you.
Mai, und wir haben schon einiges besprochen. Du hast uns einiges erzählt über deinen Bruder Thomas Brasch. Es gibt noch die beiden anderen wichtigen Brüder, also Klaus, den Schauspieler, der in Solosani so eine ergreifend schöne Rolle gespielt hat. Peter, den ja viele Leute lieben und schätzen durch seine Kinderplatten, durch die Arbeit für Kinder, also im Hörspiel, Kinderstücke. Da fragt man sich natürlich, eine so große, so wuchtige Familie. Dazu kommt noch die Familiengeschichte deiner Eltern, jüdisch-kommunistische Eltern, Immigranten, dann Vater, Funktionär in der DDR. Das ist eine Übermacht, das ist eine Wucht von Literatur und von politischer Geschichte der DDR. Ich würde immer sagen, du bist nicht aus dem Schatten der Familie rausgetreten, sondern du bist in die Familie öffentlich eingetreten durch deine Arbeit. Und das ist natürlich ein Schritt, den überlegt man sich sehr genau. Du wirst natürlich jetzt, klar durch deinen Namen sowieso, aber jetzt eben auch durch dein Schaffen mit der Familie identifiziert, bist Teil dieser Geschichte geworden, öffentlich.
Ja, also auch darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Das war ein Prozess, also der eben losging für mich mit dem Schreiben dieses Buches, mit diesem Familienroman, Ab jetzt ist Ruhe. Und das ging dann weiter, weil ich irgendwie dachte, okay, die sind ja alle nicht mehr da. Und also diese Familie, insgesamt 6 Leute, 5 davon leben nicht mehr. Und sie bei mir zu haben, war beim Schreiben schon zwar auch ein schmerzhafter, aber auch ein schöner Prozess oder ein schönes Erleben. Und das weiterzumachen und sie bei mir zu behalten, eben durch diese Programme und so. Also dass ich mehr in diese Familie hineingekommen bin, das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe sie auch besser verstanden und fühle mich ihnen extrem verbunden und zugehörig. Und wenn das irgendwie so wahrgenommen wird, dass ich Teil dieser Familie bin, dann macht mich das einerseits froh, weil es die Familie nicht mehr gibt, und andererseits auch stolz, weil ich so schwierig und wie kompliziert und auch teilweise furchtbar die Geschichten waren, die da passiert sind, es trotzdem eine Familie war, die ich geliebt habe. So mit allem, was dazu gehört.
Also das ist auch Teil natürlich deiner Erzählung, deiner Geschichte. Und wenn ich sage, tritt ein in diese Familie, dann ja dann doch mit dem eigenen Werk. Auch das ist wichtig. Nicht, dass man eine eigene Stimme findet und Teil wird dieses Ensembles von Stimmen, dieser ungewöhnlichen Familie, wie ich ja immer finde. Also man könnte ja noch unendlich viel darüber erzählen, schreiben, machen, tun. Ich hoffe, du machst es auch noch weiter, weil es noch viel zu erzählen gibt. Aber im Kern ist es für mich ja, sowohl was dein Leben betrifft, als auch das von Thomas und den anderen, immer wieder die Geschichte von Ambivalenzen. Also von Abstoßung und von doch wieder Anziehung. Bei Thomas kann man es ganz deutlich erzählen, so gar nicht. Er war im Gefängnis, er hat 68 Widerstand geleistet, sehr, sehr mutig, wie ich finde, musste dann in den Westen gehen. Und trotzdem hing er irgendwie doch mit dem Herzen auch an der Familie, auch an dem Vater, mit dem er nur so ein kompliziertes Verhältnis hatte. Und ich denke, diese Ambivalenzen, dieses Differenzierte auszuhalten, das ist eine große Leistung. Das machst du in deinem Roman ja auch, davon ja zu erzählen.
Ja, weil ich denke, das ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Wir sind ja nicht so oder so, sondern wir sind ambivalent mit den Entscheidungen, die wir treffen, ob die richtig oder falsch sind. Und das macht uns aus. Und das Interessante war, als ich mit diesem Roman dann auch unterwegs war, dass mir das ganz oft begegnet ist, dass Leute gesagt haben, das ist eine andere Familie, aber das kenne ich auch. Also das Schweigen, das Verdrängen, das Streiten, das Lieben und so, das kennt Menschen, die in Familien aufwachsen, und das macht uns eben aus. Und das fand ich total schön, das zu erleben. Also dass das jetzt nicht reduziert wurde auf eine Familiengeschichte, ja, Familie Brasch, DDR und so weiter und so fort, auch nicht reduziert wurde nur auf DDR, sondern auf Menschen, die so oder so sind. Also mit allem, was dazugehört, eben auch der Ambivalenz.
Also dein Vater kehrt nach dem britischen Exil zurück in die DDR, ist einer der Mitbegründer der FDJ, wurde später dann eben auch ein wichtiger Funktionär, bis zu dem Zeitpunkt, wo dein Bruder dann eben ins Gefängnis ging wegen dieser Flugaktion. Und ich habe mich dann immer gefragt, was war das eigentlich auch für eine Atmosphäre zu Hause? Also wenn zum Beispiel diese Konflikte ausbrachen, du hast es da zum Teil mitbekommen, warst noch ein kleines Mädchen, aber wie war das? War es kaum auszuhalten in diesen Wohnungen? Oder gab es diese Nähe und vielleicht sogar Liebe dann eben doch auch zum Vater?
Es gab beides, ne? Also es gab eben wirklich diese, also gerade diese beiden Männer, die haben sich ja geliebt, ne? Und dazu kam aber eben immer dieses politische Moment und dieses große Missverständnis von Seiten meines Vaters, dass der gesagt hat, okay, du machst hier etwas, was ich politisch überhaupt nicht unterstütze, du bist ja also gegen uns, was überhaupt nicht stimmt, weil Thomas immer behauptet hat und zu Recht behauptet hat, ich bin eigentlich der bessere Sozialist oder bessere Kommunist. Ich will ja das, was du angefangen hast, weitermachen, nur eben so, wie es jetzt geht, wie ihr das gemacht habt, funktioniert das nicht mehr und lasst uns die Instrumente und wir machen ein besseres, wir setzen eure Idee aber besser fort. So. Und dieses große Missverständnis, das trug sich natürlich immer auch in diese Familie ein und so und dann knallten die Türen und dann wurden politische Streits nicht mehr geführt, sondern mit knallenden Türen beendet. So. Und das habe ich natürlich erlebt und es war fürchterlich. Ne? Aber es gab natürlich immer die Momente, wo es auch warm war und wo man gespürt hat, wir alle irgendwie uns ja auch gehören und lieben. Ja? Also diese Familie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber so war es eben auch. Also es war nicht nur Kälte und Abweisung und Hass oder so. Also Hass würde ich sowieso nicht sagen, aber so Auseinandersetzung.
Aber gerade was du so eben beschrieben hast, das macht dann auch im Nachhinein noch so traurig, sich zu überlegen, das gehört ja zum Irrsinn dieses Landes DDR, dass auch die Menschen verfolgt wurden und drangsaliert wurden, die das Beste wollten innerhalb dieses Systems, was verändern wollten. Ich finde es so interessant, dass die nächste Generation die Ideale manchmal vielleicht sogar wörtlicher genommen hat und ernster genommen hat als die Generation davor. Also Das ist ein hochinteressanter Aspekt.
Total. Also ja, absolut.
Das kann man auch gut nachlesen, in deinen Büchern zum Beispiel. Maren Brasch ist bei uns zu Gast. Maren, wir bewegen uns jetzt schon mitten im Feld deiner Familie, haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass es ja eine auch sehr gemischte Familie ist, nicht? Das ist ja nicht nur der Funktionärsvater, sondern es ist die Mutter, die aus Wien kommt, aus einem ganz anderen Milieu. Ich weiß, das bedeutet ja auch sehr, sehr viel, also auch die Stadt Wien, aber eben auch das jüdische Erbe. Und das finde ich auch so interessant, weil da ist doch die Familie Brasch für so ein bestimmtes linkes Milieu fast exemplarisch in der DDR. Ich habe das sehr oft auch von anderen gehört, dass die Eltern das jüdische Erbe eigentlich beiseite geschoben haben, verdrängt haben. Es war aber trotzdem da. Und auch in den Texten zum Beispiel von Thomas findet man immer wieder Anspielungen darauf. Es hat ihm etwas bedeutet, obwohl es in der Familie ganz offensichtlich kein großes Thema war.
Das war kein großes Thema, aber es war immer da. Also ganz wenig war es bei meinem Vater da, weil der ist eben als Kind zum Katholizismus konvertiert, andere Geschichte, aber jüdisch aufgewachsen zunächst und so. Bei meiner Mutter war es noch spürbar. Also sie hat das mitunter auch wirklich zurückgeholt. Also in ihrer Familie wurde jüdisches Leben auch anders noch gelebt in Wien, während bei meinem Vater das keine Rolle mehr spielte. Aber bei uns, ja, also für mich wurde es mal irgendwie interessant Mitte der 80er, als die jüdische Gemeinde in Ostberlin sich geöffnet hat und gesagt hat, kommt her, ihr Kinder der Immigranten, die Gemeinde droht auszusterben, wir machen hier was gemeinsam und so. Und da bin ich dann, habe ich gedacht, das ist eigentlich cool, es ist cooler jüdisch zu sein, das sage ich jetzt mal so ein bisschen, cooler jüdisch zu sein als deutsch zu sein. Und dann habe ich mich an diesem Anders, an diesem Wunsch, anders sein zu wollen, so ein bisschen festgehalten und bin da hingegangen und dachte, ja, vielleicht finde ich ja so einen Zugang zu meiner jüdischen Herkunft, zu meinen Wurzeln und so. Und es war alles total interessant. Aber wirklich gefunden habe ich es nicht. Also ich bin da immer so hingegangen wie ins Theater. Es war total interessant. Ich habe auch ganz viel gelernt und so. Die hat eine tolle Bibliothek und so. Aber wenn ich jetzt gefragt wäre, bist du jüdisch, sage ich ja. Ich habe jüdische Wurzeln, ich habe eine jüdische Herkunft. Aber ich würde jetzt von mir nicht behaupten, jüdisch zu sein. Also weil dazu fehlt mir zu sehr dieses jüdische Leben, das dann dazugehört.
Was du aber natürlich dann angenommen hast, und darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, ist das gesamte Erbe der Familie als Teil deiner Identität. Und dazu gehört das Jüdische. Das hat man abgeschnitten in der Familie. Deine Mutter, glaube ich, weniger, aber der Vater hat schon versucht, darüber gar nicht weiter zu reden. Aber es ist ja jetzt trotzdem Teil deiner Familiengeschichte. Und wenn du recherchierst oder nach Wien fährst, dann ist das alles Teil deiner, wenn man so will, eigenen Vergangenheit?
Ja, total. Also ich hatte ja nie eine Schwierigkeit damit, jüdisch zu sein oder zu dieser Familie zu gehören, aber das wirklich dann zu meiner Identität zu erklären. Also wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte eine jüdische Identität, da fehlt mir einfach zu viel. Aber dass das dazugehört, dass wir eine jüdische Familie sind oder waren, das ist für mich jetzt selbstverständlicher, als es früher war.
Und das Thema wird ja gerade jetzt im Augenblick auch, finde ich, sehr interessant betrachtet aus verschiedenen Perspektiven. Also jüdisch sein in der DDR, was hat das bedeutet? Wie war die Gemeinde aufgebaut? Wie war ihre Stellung in der DDR-Gesellschaft? Finde ich sehr, sehr spannend. Und da wird noch sicherlich auch sehr viel geforscht werden und erzählt werden, Marion. Wir haben über die Ambivalenzen gesprochen, denn vor allem in Hinsicht auf deinen berühmten Bruder. Wie war es denn bei dir selber? Also wie würdest du denn aufwachsen in dieser DDR-Familie beschreiben? Du hast einen ganz anständigen Beruf gelernt übrigens, Schriftsetzerin. Also sehr schön übrigens nicht. Später schreibst du Bücher, die andere setzen. Aber das Metier ist dir schon irgendwie sehr früh vertraut gewesen. Wie hast du selber auch diese Art von vielleicht Ambivalenz, von Liebe und natürlich auch vom kritischen Geist empfunden?
Ja, also ich war ja als kleine Schwester, als jüngstes Kind, einziges Mädchen auch in dieser Familie, drei große Brüder und so, hatte ja so eine gewisse Sonderstellung insofern, als die Kleine und so, die ist lieb und war aber immer so ein bisschen außen vor. Also alle haben sich um mich gekümmert, aber die wirklichen Konflikte wurden nicht bei mir ausgetragen, was ja auch gut war. Und habe also immer so diese Familie betrachtet und habe natürlich dazugehört und so. Aber dieses bisschen von außen betrachten, das blieb. Je älter ich wurde, also ich war immer lieb, ich habe gut funktioniert und je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch so eine komische Funktion gar nicht mehr gesucht, sondern wurde mir so zuteil auch zu vermitteln. Also zwischen meinen Brüdern und meinem Vater, meine Mutter ist ja relativ früh gestorben, da war ich 14, aber zwischen meinen Brüdern und meinem Vater zu vermitteln oder so. Und dann auch aus dieser Rolle rauszutreten und zu sagen, okay, ich gehe jetzt aber meinen eigenen Weg, ihr könnt mich alle mal. So, das hat eine Weile gedauert. Und das ist im Prinzip diese Entwicklung zu funktionieren, auch teilweise opportunistisch zu sein in diesem Familiengefüge und meinem Vater das Gefühl zu geben, genau alles richtig zu machen, was er bei meinen Brüdern falsch gemacht hat, dass das bei mir gut funktioniert. Aber dann irgendwann zu sagen, jetzt reicht's, weil auch ich reibe mich an dem, was hier in diesem Lande passiert und ich muss jetzt auch mit aufrechtem Gang da durchgehen. Das ist bei mir relativ spät passiert, aber es ist nicht zu spät passiert.
Aber Marianne, ich finde das, was du gerade so genau beschrieben hast, das ist ja auch eine Generationserfahrung und das finde ich ganz wichtig, daran auch immer wieder zu erinnern. Diese Form auch von Opportunismus, ich würde das auch so benennen, also hat natürlich auch was zu tun mit dem Wunsch nach Anerkennung, zum Beispiel der Eltern, der Generation davor. Man wird Teil nicht unbedingt eines Systems, sondern eben auch einer Familie. Man will sich auch sonnen in der Anerkennung der Eltern. Also damit sind wir an einem Punkt, den wir jetzt gerade so erleben in der Auseinandersetzung über DDR-Vergangenheit, die ja so aufgeheizt ist und so im Ringen nach Deutungshoheit, dass ich mich manchmal wundere und denke, sind wir wieder 89, 90, sind 30 Jahre, überhaupt mal 35 Jahre gar nichts ins Land gegangen. So viele Bücher sind erschienen, so viele Filme gemacht worden, so viel geredet worden. Hast du eine Erklärung dafür, dass jetzt im Augenblick gerade wieder so eine, ja ganz offensichtlich auch ziemlich einseitige Sicht vorherrscht und Vorwürfe gemacht werden, eben in Richtung von Menschen, ja, die da gelebt haben?
Ich habe keine Erklärung dafür. Also das hat sicher auch was mit, wäre jetzt eine Idee, mit dieser zunehmenden, also wir haben diese Mauer, war irgendwann weg und gesagt, wir wären ein Volk und das ist nicht eingetreten. Ne? Wir haben es mit zwei unterschiedlichen Identitäten zu tun, sozialen Geschichten und so weiter. Und dass das so krass immer noch und immer stärker auseinanderdriftet, hat vielleicht einen Grund, warum sich Leute zu Wort melden und es jetzt wieder Bescheid besser wissen und sagen, ja, so und so ist das und diese Gräben noch weiter aufmachen. Ich habe keine wirkliche Begründung dafür. Das ist jetzt keine gute Antwort, fällt mir gerade auf, oder?
Naja, wenn wir sie nicht haben, haben wir sie nicht.
Nee, aber ich finde es auch wirklich bestürzend, weil es gibt so viele, ich meine, in dem Land haben 16 Millionen Menschen gelebt. Die können nicht alle ihre Geschichte erzählen. Die haben aber alle eine Erfahrung gemacht und es gibt 16 Millionen Erfahrungen in diesem Land. Es gibt nicht diese eine. Und deswegen denke ich immer, es gibt eine Geschichte, die erzählt werden muss über das Land und die sollte man auch immer weiter erzählen, anhand von Fakten. So war dieses Land aufgebaut, das ist die Geschichte dieses Landes und dann gibt es die Geschichte der Menschen. Und wenn sich jemand darüber stellt und sagt, das war alles so und so und ich sage euch, wie es war und ich habe eine Erklärung für alles, dann finde ich das anmaßend und unverschämt. Man sollte den Leuten zuhören, die ihre eigenen Geschichten erzählen und ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Thank you.
Heute zu Gast die Moderatorin, also Kollegin Marion Brasch und die Autorin Marion Brasch. Und sie hat inzwischen schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Das Werk geht immer weiter und es ist immer weiter auch ein Umkreisen der eigenen Vergangenheit, der eigenen Familiengeschichte. Das geht jetzt sogar familiär weiter, weil deine Tochter Lena Brasch ja auch sehr erfolgreich ist als Theaterregisseurin, als Autorin, sich wiederum auch beschäftigt mit dieser Familiengeschichte. Und ich denke mal, dein berühmtes Buch, also Ab jetzt ist Ruhe, hast du auch nicht zuletzt für sie geschrieben. Denn sie kennt diese Leute ja gar nicht. Das sind für sie fast alles Fremde. Ich glaube, Peter hat es noch ein bisschen erlebt, aber an sich ist das für sie ein weißes, unbekanntes Gebiet Familiengeschichte.
Ja, das stimmt. Also sie war, als meine Brüder, also Thomas und Peter sind ja im selben Jahr gestorben, war sie 7 oder 8 Jahre, also 8 Jahre alt. Ja. Also hat sie nicht mehr wirklich erlebt. Ne? Und insofern wollte ich ihr, das Buch ist ihr gewidmet, ihr diese Geschichte erzählen, weil sie ja auch ihre, weil es ja auch ihre Geschichte ist, ne? Ihre Familie und sie ihre Großeltern auch kennenlernen soll durch meine Perspektive und so, das war auch ganz wichtig. Ja.
Jetzt gibt es ein Stück eben auch, was sie macht, über Thomas Brasch, finde ich faszinierend. Kommt da manchmal auch vielleicht das Gefühl auf, in dieser Familie, wenn ihr miteinander redet, ihr seid ja die beiden, ihr seid die Vertreterin der Familie, es wird langsam zu viel, wir machen das zu viel, es kommt vielleicht sogar von außen manchmal auch so ein, ja, ein Kritikpunkt, dass man sagt, müsst ihr euch immer wieder mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen, mit dieser Familie, macht doch was, was gar nichts damit zu tun hat.
Naja, wir machen ja beide auch, was gar nichts damit zu tun hat. Dass das natürlich so wahrgenommen wird, ist nachvollziehbar, aber es ist eben nur ein Teil unserer Arbeit. Also unser Leben kreist nicht um unsere Familie und auch nicht um die künstlerische Umsetzung oder Darstellung dieser Familie, ganz und gar nicht. Ne? Also sie macht jetzt dieses Stück über Thomas, sie hat vorher ganz andere Sachen gemacht, ich mache auch ganz andere Sachen, aber es wird jetzt natürlich auch im Zusammenhang mit dem Geburtstag meines Bruders so wahrgenommen und ja, man könnte sagen, jetzt reicht's langsam, das ja, das reicht dann irgendwann auch langsam, also ich sehe das gar nicht anders, aber solange es auch so ein Echo gibt, also solange Leute auch irgendwie sagen, ja, das ist aber toll, was der gemacht hat und es ist schön, dass ihr das auf die Bühne bringt. Warum sollte man das dann einfach sein lassen? Ne? Also wir machen jetzt nicht sehr viel Neues mehr, sondern das, was da ist, wird eben weitergemacht.
So. Und dieses Weitermachen bedeutet eben auch, dass die Texte dadurch immer wieder zeigen können, welche Kraft sie haben, welche Unmittelbarkeit sie haben und natürlich auch, wie spannend und widersprüchlich diese Biografie ist. Und etwas, was mich an ihm immer sehr fasziniert hat, ich auch noch kennenlernen dürfen, war, dass er sich verweigert hat jeder Vereinnahmung. Also das war wirklich so radikal. Er war im Osten im Gefängnis, also wirklich ein Opfer. Er ist in den Westen gegangen. Er hat aber auch im Westen sich immer verweigert und sich so als Dissident feiern lassen. Da gibt es berühmte Augenblicke in seinem Leben. Also woher kommt auch dieser unbedingte Wille, eben zu sich selbst zu stehen? Das ist, wie ich finde, übrigens etwas, was auch heute was, ich sage das große Wort mal, Vorbildliches hat.
Ja, also ich weiß nicht, woher das kommt und ich bin jetzt auch nicht so gut darin, das zu interpretieren. Ich habe es auch so wahrgenommen und ich fand, das war auch so ein Alleinstellungsmerkmal von ihm, dass er sich von niemandem, also als er in den Westen gegangen ist, du hast es gerade gesagt, und erzählen sollte, wie schlimm die DDR war, hat er gesagt, ey, ich will über meine Arbeit sprechen und ich will, dass ich gut gefunden werde oder dass meine Bücher gut gefunden werden, weil es gute Literatur ist und nicht, weil ich im Osten verboten war. Und diese Haltung hatte er immer. Also er war mit einer Unbedingtheit Künstler und wollte als solcher auch wahrgenommen werden und nichtsdestotrotz hat er immer auch zu der Idee DDR gestanden. Also er hat auch die DDR als Staat nicht in Schutz genommen, sondern er hat sie kritisiert, aber hat gesagt, die Idee ist absolut beschützens- und bewahrenswert. Und als solche, und die DDR war mein Zuhause. Ich bin in diesem Staat groß geworden und ich habe mich an ihm gerieben. Und er gehört zu mir. Und ihn jetzt abzulegen wie einen alten Mantel, das gehörte nicht zu ihm. Das hat ihn eben ausgemacht, dass er dann eben auch eine gewisse Zugehörigkeit immer betont hat.
Du hast gerade ein bisschen was über seine Haltung gesagt und da fiel mir auch nochmal auf. Es gibt eben bei ihm auch immer dieses Element des Utopischen, also des Idealistischen geradezu. Und zu glauben an bestimmte Werte, die es durchzusetzen gilt. Und da denke ich mir auch, ist er jemand, der für uns eine Bedeutung hat, vielleicht auch für dich persönlich, denn genau das verlieren wir ja gerade vollkommen. Ja. Also einen utopischen Blick oder eine Hoffnung auf eine Veränderung, die zum Guten führen könnte. Also da ist er vielleicht für dich auch so eine Art Wegweiser zu sagen, sagen, verliert nicht völlig aus den Augen, was eure Träume sind.
Ja, also er hat sich ja auch, er hat ja lange auch gearbeitet, du hast es ja erzählt, er war im Knast und dann hat er als Fräser gearbeitet in der Fabrik und hat sich ganz intensiv mit Arbeit auseinandergesetzt, also mit dem Wert von Arbeit und wie eigentlich mit Arbeit umgegangen werden sollte. Und das hat was sehr Visionäres gehabt schon. Also wenn du sagst Utopie, er hatte eine Utopie von einer Gesellschaft ohne Geld und eine Gesellschaft, wo Arbeit nicht das Mittel ist, um Geld zu verdienen, sondern um letztlich Fantasie blühen zu lassen. Also von so einer Gesellschaft hat er geträumt. Und insofern ist diese Utopie ihm immanent gewesen, auch seinem Schreiben natürlich.
Träumst du auch?
Ja klar, natürlich, wäre ja blöd. Ich finde es so wichtig, dass man irgendwie, dass wir heute mehr formulieren sollten, nicht wogegen wir sind, sondern wofür es sich zu streiten lohnt, für welche Ideen, für welche Träume. Dieses immer gegen etwas sein hat was ganz Defätistisches und auch so macht schlechte Laune. Und jetzt mal davon zu träumen, auch wenn die Zeiten so sind, wie sie sind und sieht alles so dunkel und grau aus, trotzdem darüber nachzudenken, wie könnte es denn anders sein? Damit sollte man nie aufhören, glaube ich.
Heute ist Marion Brasch bei uns zu Gast, Autorin und Moderatorin. Und Marion, du hast vorhin gesagt, wir machen ja auch andere Sachen, also hast du deine Tochter mit einbezogen, Lena, natürlich, ihr arbeitet nicht nur das Erbe auf, sondern ihr habt eure eigenen Werke und ein ganz besonders schönes ist im vergangenen Jahr erschienen bei Stuart und Jacobi in Berlin, also 2024 herausgekommen, Winterkind und Herr Jemini. Das ist ein Kinderbuch, eben für Kinder so ab 6, wunderbar illustriert übrigens von
Elinor Weise.
Fantastische Bilder, finde ich auch. Und dieser klitzekleine Herr Jemini, das ist aber auch wieder eine typische Marion Brasch-Figur. Du magst solche skurrilen Herren, die gibt es auch in großen anderen. Also der Wunder nicht zum Beispiel, ist ja auch so jemand, also mit Hut und Mantel. Das ist so eine Godot-Figur, den du auch sehr liebst, also Warten auf Godot. Was ist das für ein Bild? Also wieso entsteht bei dir immer wieder so ein Bild eines sonderlichen, beobachtenden, leicht unterschätzten Mannes, ob groß oder klein?
Keine Ahnung, also diese Figuren waren immer irgendwie da. Ich weiß nicht, müsste man mal tiefenpsychologisch erforschen, was es damit auf sich hat. Aber die Geschichte dieses kleinen Herrn Jemini, die war einfach so ganz simpel. Meine Tochter, ich habe diese Geschichte meiner Tochter schon erzählt, da war die klein. Und Winterkind ist dieses Mädchen und Herr Jemini ist ihr kleiner Freund, der in ihrer Manteltasche wohnt. Und sie hatte zu dieser Zeit so imaginäre Freunde. Und das haben ja Kinder ganz oft. Ne? Und bei ihr waren das so zwei Mädchen, die eine war lieb, die andere war nicht so lieb. Und die wurden dann immer zitiert, wenn sie Mist gebaut hat oder schlechte Laune hat, war das die imaginäre böse Freundin. Und ich dachte, okay, oder böse, so ein bisschen rotzige Freundin. Und ich dachte, okay, so eine Figur zu erfinden und ihr als Widerpart diesem Winterkind zu geben, aber nicht imaginär, sondern wirklich, das finde ich eine gute Idee. Und so ist dieser etwas besserwisserische, immer, Herr Jemini ist ja ein sprechender Name, der alles blöd findet, der immer rumjammert und vieles besser weiß, aber ihr bester Freund ist, also zu ihr gehört und mit dem sie Abenteuer erlebt und mit dem sie durch dick und dünn geht. Und das ist so ein Wiedergänger von anderen Männern mit Hut, die bei mir immer mal wieder auftauchen. Bei meinem Bruder Peter übrigens auch. Das haben wir irgendwann festgestellt, dass wir eine Affinität dafür haben.
Also der Jemini ist so ein Bedenkenträger, so ein ewiger Warner, der sagt, nein, das kann man jetzt so nicht machen, das geht so nicht und so. Insofern ist er auch durchaus ein Symbol für bestimmte Menschen, die uns immer die Freude verderben wollen. Aber andererseits dazu gehören.
Ja, genau. Also irgendwie ist er auch liebenswert, weil er dann ja auch irgendwie begreift, also ohne belehrt zu werden, ohne dieses Winterkind ist er auch blöd. Ja. Ja? Da hätte ich ja nur alleine schlechte Laune und keinen Grund mehr.
Es gibt es auch als Stück, das Theater Junge Generation zeigt das sehr schön mit einer Puppe. Ne? Der Jemini ist eine Puppe. Und das wird wahrscheinlich im Sommer nicht gezeigt werden. Das passt irgendwie nicht, aber im Winter kann man es gut zeigen und immer wieder zeigen. Also es gehört jetzt auch zum Repertoire. Und das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt, wenn man, wie du, dann anfängt, kreativ zu arbeiten, dass man eben Teil wird von Widerspiegelung. Also eben zum Beispiel lieber Thomas, dieser sehr, sehr schöne, eindrucksvolle Film mit Albrecht Schuch. Da tauchst du als kleines Mädchen auf. Immerhin sitzt du da auf dem Sofa. Oder jetzt ist hier ein Text von dir, den sich andere Leute anverwandeln und eben auf eine Bühne bringen. Wie ist das für dich, wenn du so merkst, plötzlich wirst du ja auch objektiviert?
Ah, ja, also der Blick, ich kann immer nicht so von außen auf mich blicken, aber ich finde es natürlich total schön und es macht mich glücklich und stolz. Und dann irgendwie, ich war auch bei der Premiere in Dresden, wenn da so diese ganzen Kinder da rumsitzen und sich freuen über das, was auf der Bühne passiert, was ich geschrieben habe. Das macht mich ganz stolz und ganz glücklich. Denke ich, ach, guck an, die lachen jetzt über etwas, was ich gemacht, was ich erfunden habe oder so. Oder denken darüber nach und das ist total beglückend.
Familie Brasch nicht zu vergessen, Anne-Kathrin Händel, der Film, wo du ja direkt auch Protagonistin bist. Und dann kommen noch Leute von außen, ob das jetzt Lektoren sind, der Verlag oder Freundinnen und Freunde, Familie eben und sagen, mach mal das noch, eben weil deine Familie so öffentlich ist. Du weißt ja, ich würde wahnsinnig gerne was lesen über deine Mutter, die ja natürlich eine Rolle spielt im Roman, auch in dem Film, wunderbar gespielt von Anja Schneider. Aber es ist eine Nebenfigur, es ist eine Nebenrolle in diesem Film, lieber Thomas. Deshalb denke ich so, ihre jüdisch-wienerische Geschichte, dann in der DDR, sich vielleicht immer fremd fühlend, also das wäre eine tolle Geschichte, Marion. Findest du nicht? Mach doch mal.
Ja, doch. Also ich bin auch gerade wieder dabei, so ein bisschen mich intensiver mit meiner Mama zu beschäftigen und wer weiß, vielleicht kommt da was.
Für viele Menschen bedeutest du eben aber auch Teil der eigenen Identität, der eigenen Geschichte. Du hast schon sehr früh bei DT64 angefangen, warst dann in dieser Umbruchzeit bei diesem wichtigen Sender. Leute sind süchtig nach deiner Stimme, das höre ich immer wieder. Und natürlich jetzt noch deine Bücher, also du bist immer öffentlicher geworden. Ist dir das eigentlich auch klar? Also zum Glück, wie so als Radiomenschen denken immer, uns erkennt keiner auf der Straße. Das stimmt in deinem Fall natürlich gar nicht mehr. Aber trotzdem hat das Radio ja so eine Art von geschützter Anonymität, finde ich immer, nicht? Also man sitzt hier, nur wir beide jetzt in diesem Studio. Das hat sich ja bei dir vielleicht auch ein bisschen verändert, die öffentliche Wahrnehmung.
Ja, hat sich verändert, aber ich habe mich dadurch nicht verändert, weil ich bin letztlich das, was meine Arbeit ist und darüber definiert sich mein Leben oder so und nicht durch eine öffentliche Wahrnehmung. Das ist irgendwie interessant, aber wäre fatal, wenn ich jetzt mich darauf verlassen, ach, jetzt kennen mich die Leute, jetzt kann ich mich irgendwie sonnen. Man freut sich natürlich, wenn irgendetwas wahrgenommen wird oder so, aber ich definiere mich darüber nicht. Insofern, das ist, glaube ich, ich bin immer noch die, die ich auch war, bevor ich das getan habe.
Da kann ich absolut nur zustimmen. Du hast dich in dem Sinne nicht verändert, dass du jetzt eine völlig andere Persönlichkeit geworden bist. Aber wir kennen diese Persönlichkeit natürlich jetzt sehr viel besser als zuvor. Wir freuen uns auf nächste Bücher natürlich, auf nächste Radiogespräche mit dir. Und ja, du hast das jetzt öffentlich gemacht mit deiner Mutter. Das heißt, erzeugt ja auch schon wieder so einen gewissen Druck und eine Verpflichtung für die Öffentlichkeit. Marion, aber lass dir Zeit. Vielen lieben Dank, Marion Brasch war bei uns zu Gast. Danke dir, schön, dass du da warst.
Dankeschön, lieber Knut.
Dankeschön.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.